Heute ist es mal wieder soweit und ich habe einen externen Gast. Ich freue mich auf Ulf Zinner. Mit ihm im gemeinsamen Austausch geht es um die Macht der Wahrnehmung und das jetzt aktuell im KI-Zeitalter und wie wichtig es ist, dass du in den Köpfen deiner Kunden unverzichtbar wirst. Was macht Ulf aus? Er gehört zu den Top 100 Unternehmern für Vertrieb und Marketing. Schwerpunkt liegt darin, dich nicht nur sichtbar, sondern unverzichtbar zu machen. Und es geht ihm nicht nur um Reichweite, sondern tatsächlich um punktgenaue Wahrnehmung und Verankerung als Autorität. Und vielleicht bleibst du jetzt auch an dem Begriff der Autorität, wie ich persönlich hänge. Dann solltest du neugierig sein und dich auf ein sehr praxisnahes Interview freuen. Denn Ulf lässt uns teilhaben an den Erfolgsgeschichten, die er begleiten durfte. Einfache und dennoch so, so wertvolle Impulse. Also gönn dir die nächsten Minuten bei einer Tasse Kaffee oder vielleicht auch Tee. Viel Spaß dabei.
Auf eine Kaffeepause mit Jennifer. Im Gespräch mit begeisternden Persönlichkeiten.
Ich freue mich, dass Ulf Zinner mit mir gemeinsam, ich muss ganz leise sein, eine Tasse Tee schlürft. Schön, dass du da bist, Ulf.
Vielen Dank, liebe Jennifer. Und Prost sozusagen. Ne?
Ja, warum sage ich das so schmunzelnd? Ich habe ja ein schönes Päckchen von dir bekommen zur Vorbereitung unseres gemeinsamen Austausches mit deinem aktuellen Buch und halt eben einer coolen Tasse, weil wir beide haben so geschmunzelt und haben gesagt, wir lieben Tee und gar nicht.
Ja, sagen wir aber nicht so laut, ne?
Und dann würden das meine Gäste, wenn sie mich sehen, mit deiner Tasse gar nicht sehen, was ich denn da für ein Getränk drin habe.
Genau.
Ich freue mich sehr, dass wir beide heute die Chance und die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Ich habe gerade dein Buch angesprochen. Es gibt ein neues von dir auf dem Markt, die Authority Economy. Mhm. Ich will nicht sagen, klingt erstmal wie ein Buch mit 7 Siegeln. Mhm. Das, was mich erstmal so ein bisschen angekickt hat, wie ich das gesehen habe, warum Experten sterben.
Ja.
Und da war natürlich erstmal mein P in den Augen und da habe ich gesagt, was will Ulf uns damit sagen? Wir sind doch auch Experten. Ich möchte doch gar nicht vom Markt verschwinden. Und somit gebe ich erstmal diese offene Frage an dich.
Ja, das ist eine Frage, wo man sich auch gut damit berät, womöglich eher Wasser oder Tee zu trinken, weil der Adrenalinpegel sowieso schon nach oben schießt. Du hast recht, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, vor der wir die Augen nicht verschließen dürfen. Denn um da gleich mal mit einer relativ harten Botschaft einzusteigen. Qualität wird als Kaufargument meistens massiv überschätzt. Und die meisten Experten beziehen sich immer auf die Qualität und wie toll ihre Arbeit ist. Das ist Interessenten und Kunden aber als Kaufargument deutlich zu wenig, weil es heute als Hygienefaktor vorausgesetzt wird. Das heißt, wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wenn Qualität und wenn auch sowas wie eine Mission und dass ich da Energie mit reinbringe und immer pünktlich bin und so weiter, wenn das alles im Prinzip in der heutigen Zeit vorausgesetzte Eigenschaften sind, die sowieso gelten, ja bitteschön, was hält mich denn da noch am Markt und was verhindert dann letztendlich auch, dass ich auch vom Markt verschwinde, besonders wenn wir das dann eben auch noch in den Kontext mit künstlicher Intelligenz setzen, denn ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns nun mal, und da tun wir uns in Deutschland ein bisschen schwerer mit, wenn ich da in anderen Ländern spreche, beziehungsweise auch mit anderen Menschen aus anderen Ländern spreche, wie zum Beispiel China, dann merkt man, dass da schon noch gewaltige Unterschiede sind. Aber wir müssen uns eben auch daran gewöhnen, dass sehr, sehr viele Themen durch künstliche Intelligenz eben auch mit abgebildet werden können. Und das geht bis rein in die Personalsuche, in die Personalauswahl. Ja, wir haben solche Konzepte wie Human in the Loop und so weiter, die eingehalten werden müssen. Ansonsten haben wir Verzerrungseffekte, wovon auch große Unternehmen schon betroffen waren. Deswegen gibt es ja auch den EU-AI-Act und solche Geschichten. Aber wir haben, wenn ich mir alleine die Medizinbranche anschaue und wenn ich mir angucke, wie viele Experten, also wirklich führende Experten, also Menschen, die bisher Medikamente entwickelt haben, auf einmal vor der Frage stehen, was machen wir denn eigentlich künftig, weil KI mittlerweile einfach Medikamente entwickelt. So, Punkt um. Und das Ganze in einer deutlich schnelleren Rekordzeit. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir dürfen die Augen davor nicht verschließen und wir müssen uns die Frage stellen, wie werden wir denn in dieser Zeit diese Zeit letztendlich auch für uns gestalten können und dafür Sorge tragen können, dass wir dann eben als Autoritäten in den Köpfen unserer Interessenten und Kunden unverzichtbar werden, damit es dann eben mit uns weitergeht. Und ich glaube, und das ist der ungemütliche Teil, mit dieser Frage muss sich jetzt jeder zwingend auseinandersetzen, zumindest wenn man auch mittel- und langfristig am Markt weiter existent bleiben möchte.
Ja, da bin ich absolut bei dir und da ploppt da automatisch bei mir auch nochmal so ein Beispiel auf von einem langjährigen Projektpartner, den wir begleiten, der totale Expertise hat und mit seinem Institut halt wirklich super positioniert ist oder vielleicht auch ein Stück weit war und jetzt die Gefahr besteht, wirklich von der Bildfläche zu verschwinden. Und du hast gerade den Begriff der Autorität reingebracht, weil du sagst, es geht ja darum, tatsächlich zu einer unumgänglichen Autorität zu werden. Und auch da, ich habe am Anfang gesagt, ich habe geschluckt, dass es heißt, Experten sterben. Und dann habe ich ein zweites Mal geschluckt, wo ich dachte, Autorität. Da bin ich erstmal so dran hängen geblieben. Jetzt bin ich zum Glück schon eine ganze Ecke aus der Schule raus. Aber da gab es ja viele Autoritätspersonen. Und es ist ja ganz oft mit einem bestimmten Bild halt eben verbunden. Und selbst manchmal im familiären Kontext, wenn dann Eltern oder Schwiegereltern sagen, naja, irgendwie sind wir ja gar keine richtigen Autoritäten mehr für eure Kinder. Dann denke ich manchmal so, ja, zum Glück. In der Form, wie ich es abgespeichert habe. Und auch da finde ich einfach spannend, in deine Gedankenwelt einmal einzutauchen, wenn du sagst, dass es darum geht, tatsächlich mehr Wirkung, Einfluss zu nehmen und wirklich zu einer Autorität zu werden, dass wir es aus deiner Warte einmal betrachten dürfen.
Ja, also weißt du, erstmal, ich kann das total nachvollziehen. Wir haben ja ganz viele Begriffe, die natürlich auch schon eine Konnotation haben. Ja, dazu gehört nicht nur Autorität, sondern auch Authentizität und so weiter und so fort. Ich glaube immer, dass wir vor allen Dingen nicht vergessen dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, selber die Wahrnehmung zu beeinflussen. Und das ist ja das, worum es auch in dem Buch hauptsächlich dann geht. Also wie beeinflusse ich denn die Wahrnehmung in den Köpfen meiner Interessenten und Kunden? Und wie kann ich eben dafür sorgen, dass wenn sie dann über mich als Autorität nachdenken, dass sie eben nicht diese negativen Begleiterscheinungen haben? So. Und jetzt ist ja die Frage, wie funktioniert das? Und um es mal ganz hart runterzubrechen in die wesentlichen Elemente. Eine Wahrnehmungsveränderung kann immer nur dann funktionieren, wenn ein Informationsaustausch stattgefunden hat. Also ohne Informationsaustausch ist es einfach faktisch unmöglich, dass sich die Wahrnehmung in Bezug auf dich beispielsweise und deine Company positiv zu deinen Gunsten verändern könnte. So, das ist einfach wichtig. Und jetzt ist die Frage, welche Informationen müssen dann aber den Besitzer wechseln und wann müssen sie den Besitzer wechseln? Und jetzt kommen zwei Aspekte zum Thema Autorität, so wie ich das Ganze sehe. Was Kunden wollen, oder was Kunden brauchen, oder wenn Kunden kaufen, sagen wir es mal so, wenn Kunden kaufen, dann kaufen die ja nicht einfach so, sondern jeder Kaufentscheidung ist ein Abspiel von, ich nenne es Teilentscheidungen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwo hingehen oder uns mit dem Dienstleister auseinandersetzen oder wenn man so jemand wie mich irgendwie fragt, hey, kannst du mich irgendwie begleiten im Business, dann guckt man dir immer, okay, was bringt mir das Ganze? Kann ich dem Typen überhaupt vertrauen? Habe ich überhaupt ein Problem? Muss das gelöst werden? Kann das gelöst werden? Ist das für meine Situation übertragbar? Und so weiter und so weiter. Das heißt, mit den ungefähr 60.000 Menschen, die ich jetzt in den letzten Jahren begleiten durfte international, habe ich mir immer wieder angeguckt, was haben Menschen innerhalb dieser Kaufentscheidungsreise an Filterfragen und habe festgestellt, international sind die immer gleich. Das heißt, es gibt 11 Filterfragen, die sind immer gleich. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich also Autorität jetzt in zwei Richtungen aufbaue, zum einen, dass ich zu der jeweiligen Teilentscheidungsfrage eine Antwort gebe, die meinem jeweiligen Interessenten signalisiert, guck mal, hier ist das fehlende Puzzleteil, was mir bisher gefehlt hat, um mein spezifisches Problem in den Griff zu bekommen. Und zweitens, das Ganze wird von einer Person durchgeführt, das kannst du dann beispielsweise sein oder Hörer, Hörerin oder auch ich, der ich das auch abnehme, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise als Charakter in meinem Kopf etabliert hat. Und deswegen ist der Autoritätsaufbau wie zwei Stränge. Das eine ist, ich muss eine starke Charakterbildung an den Tag legen. Das machen wir dadurch, dass wir zum Beispiel, das habe ich gerade in einem anderen Podcast erklärt, dass wir uns zum Beispiel einmal hinsetzen und sagen, okay, lass doch mal die nächsten 12 Monate eine E-Mail-Kampagne planen und sagen, wir schicken jeden Monat an unsere E-Mail-Empfänger eine E-Mail raus mit einer persönlichen Geschichte über mich selber. Und meine Zielsetzung ist, dass meine Interessenten nach einem Jahr einen geschlossenen Eindruck über meinen Charakter haben und wissen, wer ich bin. Welche 12 Geschichten, welche 12 Signature Stories würde ich dann teilen? So kann man sich dem annähern. Das heißt, was wir einerseits brauchen, ist eine klare Etablierung eines Charakters und einer Haltung und einer Wertekultur. Und das zweite ist dann eben die Übertragung der fachlichen Informationen, wo man sagt, ah, jetzt weiß ich, warum mein spezifisches Problem bisher in der Vergangenheit nicht gelöst werden konnte, weil mir genau dieses eine Puzzleteil, was dann zum Beispiel Jennifer hat, weil mir dieses Puzzleteil gefehlt hat. Und wenn man das hinbekommt und auch gerade im heutigen Marktumfeld, 2025 August, die notwendige Geduld mitbringt, weil sich einfach die Kaufentscheidungszyklen eben auch verändert haben, dann hast du eben auch eine gute Chance, Autorität so zu definieren, dass es dann eben nicht triggert und irgendwie deine Interessenten womöglich an die oftmals böse und nicht so schöne Schulzeit erinnert werden.
Ja, das verändert das Bild auf jeden Fall. Wichtig, 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 wertvoll, wertvoll, wertvoll. Und du hast den Begriff Charakter reingebracht.
Ja.
Klar, sag ich mal, so auch ein Stück weit Unternehmens, ja, Charakter, Unternehmenskultur, ein bestimmtes Bild, was wir kreieren wollen, was im Idealfall sehr authentisch und echt ist. Und jetzt sagtest du nur, es kommt ja immer drauf an, was wir transportieren, wie wir in den Köpfen verankert sein wollen. Und vorhin hast du auch KI reingebracht. Und heute passiert dann ja das, was ich so beobachte, ganz viel. Man versucht ganz viel, ne? Man streut, hier ein Bericht, da eine Info, hier was. Gerade jetzt in der Urlaubsphase, ne? Hier einen netten Kaffee geschlürft, da. Wie stehst du dem Ganzen denn gegenüber? Ist es so, dieses Reichweite schaffen, indem ich ganz viel und irgendwas? Oder was rät da der Experte?
Ich sag mal so, manche ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht zu deutlich werde, weil ich will ja niemandem auch zu nahe treten. Aber ich sage das mal so, wir müssen unterscheiden, was die Intention ist, mit der wir überhaupt ins Business reingehen. Die meisten oder viele, nicht die meisten, aber viele, die ich treffe und mit denen ich spreche, die führen kein Business, sondern eine Eigentherapie. Und dementsprechend setzt du die Prioritäten immer an der falschen Stelle, weil es nicht um deine Kunden und um das Lösen von Problemen geht, sondern eher, dass du dich gut fühlst, dass du endlich mal was wert bist, dass du deine psychischen Probleme und sonstiges in den Griff bekommst, deine inhaltlichen Kindheitstraumata auflösen kannst und so weiter und so fort. Und nur um das einmal ganz deutlich zu machen, ich habe mich mit Ende 20 geoutet, ich habe 15 Jahre lang eine falsche Identität gelebt, ich habe 15 Jahre Mobbing hinter mir, also ich kann ein bisschen über das Thema mitreden und ich weiß auch, was Scham ist. Also ich maße mir jetzt hier nicht an, irgendwelche schlauen Sprüche zu sagen und es selber nie erlebt zu haben. So, aber wenn man im Prinzip einmal für sich klar aufgestellt ist und sagt, okay, was ist denn eine Company und was ist denn Unternehmertum, dann ist Unternehmertum vor allen Dingen das Lösen eines spezifischen Problems, für dessen Erledigung Menschen auch bereit sind, Geld zu bezahlen, period. So, und jetzt muss ich mich hinsetzen und ich komme nochmal zurück zu diesem Teilentscheidungsprozess und zum Beispiel die Frage stellen, okay, erste Frage, die jeder hat, what's in it for me, was habe ich konkret davon? Das heißt, wenn ich auf meine eigene Webseite zum Beispiel draufschaue, was steht denn dann da? Und wird diese Frage wirklich beantwortet? Wird jemandem klar, was ich ganz konkret davon habe, wenn ich mit dir in den ersten Austausch gehe, was ich wirklich davon habe? Oder steht da womöglich nur ein Angebot oder irgendwas, was du gerne tust oder deine Mission oder was auch immer? Und bei 96% aller Seiten steht halt genau nur das drauf. Das bedeutet, was ich immer wieder feststelle, ist, dass oftmals auch, weil es nicht anders geteacht wurde, isolierte Lösungen am Markt gekauft werden in der Hoffnung, dass das sozusagen den heiligen oder der heilige Gral ist und dann den entscheidenden Wachstumsschritt nach vorne bringt. Also wenn jetzt ganz viele sagen, hey, du kauf mein neues LinkedIn-Kurs, weil LinkedIn ist der letzte Scheiß, kaufen alle auf einmal LinkedIn, machen ganz viel auf LinkedIn. Nächste Woche ist Instagram, dann ist dies, dann ist jenes und dann ist wieder was ganz anderes. Und ich sage halt, auf Basis der letzten 20 Jahre Business-Erfahrung, das Hauptthema, warum die meisten Businesses nicht vom Fleck kommen, ist, weil die richtige Reihenfolge dessen, was getan werden muss, nicht eingehalten wird. Ich mache ein Beispiel.
Genau, jetzt machst du uns ganz neugierig und sagst, genau. Was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge?
Genau, und die richtige Reihenfolge ist, dass man verstehen muss, jedes Business, und ich habe insgesamt 3,2 Milliarden Euro Vertriebsumsatz begleitet, das größte Projekt bis 1,2 Milliarden und angefangen bei irgendwie 5.000 Euro Projektvolumina, also wirklich die gesamte Range durch. Und jedes Business hat eine spezifische Reihenfolge, wie es aufgebaut wird. Und es fängt damit an, beispielsweise, dass mir erstmal klar wird, was ist überhaupt mein Businessmodell. Und wenn ich die meisten frage, okay, was ist denn überhaupt dein Businessmodell, kriege ich Antworten wie, ja, wir bieten das an, wir machen dies, ich sage, es alles schön, aber was ist dein Businessmodell? Weil wenn du dein Businessmodell nicht kennst, dann kannst du auch gar nicht wissen, was zum Beispiel deine richtige Social-Media-Plattform ist. Du kannst nicht wissen, wie deine Fotosprache sein muss. Du kannst nicht wissen, wie du überhaupt kommunizierst. Also ein Beispiel, um das nicht ganz so kryptisch zu bleiben. Ich habe ganz viele, die sagen, also Ulf, ich möchte auf jeden Fall richtig schön als Luxusanbieter wahrgenommen werden und möchte dabei auch ganz vielen Menschen helfen. Wo ich so denke, so, du hast weder das Businessmodell Luxus verstanden, weil Luxus Luxus definiert sich dadurch, dass es unter anderem ein hochexkludierendes Prinzip ist. Das heißt, wenn ich wirklich Luxury auftreten möchte, dann darf ich überhaupt nicht möglichst vielen helfen wollen, sondern dann muss ich auch mein gesamtes Marketing darauf ausrichten, dass es eben hochexklusiv und damit exkludierend wird. Und das hat Konsequenzen für Preise, das hat aber auch Konsequenzen eben für Fotosprache und so weiter. Und der zweite Aspekt ist beispielsweise, beispielsweise, dass ich in eine permanente Übernachfrage gehen muss. Und wenn ich jetzt aber viele Experten habe, wo ich dann sage, okay, hast du irgendwie 50, 60, 70.000, die du im Monat einfach rein investieren kannst? Dann sage ich, um Gottes Willen, also das ist ja so. Und so ich sage, okay, dann passen die Finanzströme wiederum nicht mit deiner Grundidee zusammen. Und die Konsequenz, warum ich das gerade so ausführlich schildere, ist, wenn wir diese Basisfrage nicht einmal klären und das alles in die richtige Reihenfolge bringen, dann passiert genau das, dass die meisten da draußen gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt überhaupt tun? Und dann wird einfach von irgendeinem irgendwas gemacht und das führt genau immer dann zu dieser Illusion von, aber es bringt mir wenigstens Reichweite. Und hier ist der entscheidende Punkt und ich hatte das vor wenigen Monaten mit einer Trainerin, die zu mir kam, die konnte dann nicht mit mir arbeiten und zwar aus einem ganz krassen Punkt, sie hat 1,2 Millionen Follower auf den sozialen Medien.
Was ja erstmal Wahnsinn klingt.
Was unglaublich ist, also eine mega Reichweite über Jahre aufgebaut, kann sich aber ihre monatliche Miete nicht leisten.
Okay.
Und das ist bei ganz vielen so, dass sie Reichweite verwechseln mit Impact, mit Wirkung. Meine Reichweite ist zum Beispiel super klein. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, ich habe momentan 4.300 Follower auf LinkedIn oder irgend sowas. Mhm. Das ist nicht viel für das, was ich tue, aber ich brauche auch nicht viel. Und das ist der Unterschied. Deswegen, um deine Frage mit einigen Zusammenhängen zu beantworten, ich habe ein großes Problem mit diesem, ich muss nach Reichweite streben und Reichweite, Reichweite, Reichweite. Ich habe Kunden, die haben 10 Interessenten und potenzielle Kunden deutschlandweit und die machen Millionen. Oder wir haben im Podcast-Bereich, wenn wir eine Podcast-Produktion machen, haben wir die meisten Podcasts unter 100 Hörer. Aber die machen schon, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden, mindestens 100.000 Euro mehr Umsatz. So, und diese Filter oder diese Kriterien, die sind entscheidend. Und Reichweite ist etwas, was sich dann organisch aufbaut. Und eine Sache würde ich gerne noch sagen, damit das Bild rund wird.
Sehr gerne.
Wenn wir nämlich Reichweite aufbauen und immer wieder unterschiedliche Elemente bedienen und mal zum Beispiel das Essen posten und dann die Strandbilder und dann wieder ein Workshop und so weiter, dann muss uns irgendwann mal klar werden, dass wir damit eine Kodierung permanent verändern. Das heißt, wir ziehen über ein Strandbild andere Menschen an, als über ein Bild, wo wir in einem Workshop gezeigt werden oder wie wir einen Teller leer futtern. So. Und was also bedeutet, dass ich eine große Reichweite haben kann, aber das Problem ist, ich habe innerhalb dieser großen Bubble, habe ich lauter kleinere Bubbles. Und das Problem ist, dass ich dann, wenn ich ganz unterschiedliche Mini-Zielgruppen in meiner Bubble drin habe, dass ich eben nie genau weiß, was muss denn jetzt funktionieren, weil tue ich das eine, dann chase ich wieder die anderen und so weiter und so fort. Und das führt dann zu dieser Verwirrung, wo man sagt, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll und was kaufen denn jetzt meine Kunden? Ich weiß es doch gar nicht, aber die finden mich doch alle toll und ich habe doch so eine tolle Reichweite. Und deswegen sage ich, es müssen die Dinge in der richtigen Reihenfolge passieren. Das ist das, was wir auch in der Human Sales Expert Grundausbildung machen, im Goldprogramm, damit dann ein einziges Mal diese Reihenfolge sichergestellt ist und du eben ein substanzielles Fundament hast, wo dann alles zusammenhängt. Also sorry, dass die Antwort ein bisschen länger war, aber das ist wirklich eine ganz entscheidende Komponente, weil Reichweite alleine bringt überhaupt nichts und Reichweite hat auch im KI-Zeitalter keinen Wert. Du kannst heute in irgendeine Clickbait-Firma rangehen und dir 1 Million Follower kaufen, da hast du eine tolle Reichweite, aber hast letztendlich immer noch nichts auf dem Konto.
Ja, absolut. Ich finde es ganz spannend und schön, dir halt eben zu lauschen. Da merkst du, da bin ich auch ganz still, weil da merke ich, dass jemand mindestens genauso Kommunikation liebt wie ich.
Ja. Hört man
und,
das?
Das ist spürbar. Spürbar für mich, sichtbar und hörbar. Ich habe einen Punkt, das gesagt, es geht ja nicht jetzt um die Reichweite, sondern da schließe ich mit deinem Begriff der Relevanz an, ne? Also eine relevante Sichtbarkeit zu haben. Und bring doch da gerne mal ein Beispiel aus deiner großen Expertise, wie man es denn schafft, tatsächlich halt eben Relevanz zu erzeugen, relevant sichtbar zu sein.
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können es vielleicht mit dem verknüpfen, was ich gerade gesagt habe, relevante Sichtbarkeit bekommst du, wenn du vor allen Dingen in den Köpfen deiner Interessenten und Kunden das Gefühl erzeugst, dass du eine entscheidende Information hast, die für sie das fehlende Puzzleteil ist und sie davon überzeugt sind, dass du derjenige bist, der das am besten auch in die Umsetzung bekommt. So, wie macht man das? Erstens, ich muss mit Menschen sprechen. Ich muss mit meinen Kunden mal sprechen. Es hilft mir nichts, ChatGPT zu knebeln oder Joycey oder wie es dann sonst alles heißt oder tralala. Da kann ich ein paar psychografische Grundinformationen bekommen. Aber um wirklich zu kapieren, was ist dieser sogenannte Job to be done? Also was ist dieser eine zentrale Job, für dessen Erledigung bereits Geld zu bezahlen? Um den herauszufinden, muss ich zwingend mit meiner Zielgruppe sprechen. Und ich muss mir zum Beispiel auch mal die Frage stellen, okay, jetzt habe ich meine Zielgruppe, die ist so und so definiert, aber gibt es womöglich eine Zielgruppe, an die ich noch gar nicht gedacht habe, für die meine Art der Dienstleistung sogar noch viel relevanter wäre? Das heißt, ich brauche auf der einen Seite Marktinformation und Zielgruppeninformation. Super wichtig. Und dem entgegen kann ich dann, oder Teil davon kann dann eben auch noch mein eigener Charakter sein. Das hatte ich vorhin schon mal erläutert. Und aus diesem Konglomerat heraus kannst du dann anfangen abzubilden, unter anderem, was sind überhaupt meine Produkte und Dienstleistungen, die ich anbiete. Und so erzeugst du, weil du ja dann auch darauf aufbauend dann dein Marketing aufbaust und deinen Vertrieb aufbaust und ähnliches, so erzeugst du ab dem ersten Kontaktpunkt immer wieder das Gefühl, ah, also da sollte ich mal in die E-Mail reingucken. Oder wenn Jennifer das schickt, ah, da, oder wenn Jennifer jetzt eine Nachricht schickt, ne, also es gibt viele, die ich nicht höre, aber wenn sie eine schickt, dann höre ich auf jeden Fall rein. Und wenn wir dann eben noch dieses Fünkchen Geduld mitbringen und nicht erwarten, dass sich jetzt dieser totale Autoritätsstatus innerhalb von 3 Tagen aufbaut, das wird vermutlich nicht passieren. Aber was ich halt sagen kann ist, du siehst das im Hintergrund, viele können das jetzt nicht sehen, aber ich habe allein im Podcast-Bereich mittlerweile ganz tollen Menschen zu tun gehabt, jetzt gerade Verona Poe zum Beispiel oder Henry Maske, Jochen Schweizer und so weiter. Und ich sage mal davor, ich habe 15 Jahre gebraucht, um zu kapieren, wie das mit dieser Autorität funktioniert. Und ich habe in den 2 bis 3 Jahren danach sehr viel mehr erreicht als in den 15 Jahren davor. Und das ist im Prinzip die Magie. Das heißt, ich bringe ein bisschen Geduld mit, ein bisschen Zeit mit und mache einmal diese Grundaufgaben, wo wir wieder bei der richtigen Reihenfolge sind. Und dann gelingt es mir eben auch, eine stringente Kommunikation aufzubauen, die Schritt für Schritt bei jedem einzelnen Kontaktpunkt immer wieder Relevanz erzeugt. Und diese Konsistenz, die sorgt irgendwann im Kopf der Menschen dafür, dass sie sagen, I got it. Und dann bist du sozusagen im Kopf auch wirklich gesetzt.
Ja, klingt absolut nachvollziehbar. Also auch immer wieder die Punkte, die Struktur, die du da reinbringst. Und das ist ja das, wo dein Buch dann auch wirklich so durchführt. Jetzt sagst du und schreibst auch immer wieder, dass es darum geht, in den Köpfen eingespeichert zu sein, positiv ja. eingespeichert, abgespeichert zu sein und nicht eine Option zu sein, sondern die Wahl, die unverzichtbare, ja. unumgängliche Wahl. Bei mir ist es immer so, Herz und Hirn, ja. das ist gerade so verbunden. Ja. Und dann habe ich mich so gefragt, welche Bedeutung, Relevanz hat es für dich, nicht nur in die Köpfe zu kommen, sondern auch in das Herz meiner Kunden zu kommen?
Ja, also auch hier ist es ja wieder eine Frage, wie man das Wort Kopf sieht. Kopf ist zum einen das Organ, Kopf kann aber auch das Entscheidungszentrum sein für viele. Und jetzt wird es sehr spannend, insofern bin ich dir dankbar um deine Frage, weil wer sich mal mit den Entscheidungszentren in unserem Körper auseinandersetzt, der wird verstehen, ah, wir haben gar nicht nur eins, sondern wir haben im Herz tatsächlich eine eigene Herzintelligenz. Es gibt zum Beispiel eine Nervenbrücke zwischen Herz und Gehirn, wo man letztendlich sehen kann, dass das Herz teilweise sehr viel schnellere Entscheidungen trifft. Wir sehen das auch im Hand anders formuliert. Wir wissen also letztendlich auch aus der Hirnforschung, dass wir zum Beispiel Entscheidungen schon ungefähr 1,2 Sekunden vorher sehen können, bevor sie denn überhaupt getroffen werden und so weiter und so fort. Was ich also damit sagen möchte, ist, natürlich hat das einen ganz wesentlichen Aspekt, weil ich den Kopf nicht nur als Organ sehe oder als Teil, der am Ende oder am Anfang unseres Körpers steht, sondern tatsächlich auch als Entscheidungszentrum. Und da müssen wir natürlich, warum kommuniziere ich das nicht von vornherein, weil es eben oftmals missverstanden wird. Ja, und wir sind in der westlichen Welt eben noch sehr hirnlastig, also im Sinne von Kopf. Aber natürlich geht es auch darum, in den Kopf als Organ reinzukommen, ins Herz reinzukommen und vor allen Dingen auch in die Hände reinzukommen. Also ich sage immer, wir haben Hirn, Herz und Hand. Das sind 3 Ebenen, wo wir uns als Autorität etablieren müssen. Was bedeutet das? Das Hirn müssen wir uns etablieren, um rational nachvollzogen der logische Partner zu sein. Das Herz braucht vor allen Dingen die Emotionskodierung und die Hand. Und das ist das, was vielen auch noch sehr schwerfällt, ist, du musst dich so als Autorität auch noch positionieren, dass die Menschen wissen, wenn du kommst, dann geht es automatisch in die Umsetzung. Das ist zum Beispiel etwas, was bei einem Buch, wir sprechen ja hier auch viel über das aktuelle Buch, was bei einem Buch immer so wesentlich ist. Ein Buch zu schreiben, das ist nicht so kompliziert. Aber die Menschen dazu zu bewegen, dass sie es konsumieren, das ist das eigentliche Thema. So, und wie kriege ich das hin und wie kann ich das machen? Und ganz pragmatischer Tipp an der Stelle, Menschen tun sehr viel für gute Gefühle. Und wenn man das mal ganz krass ausdrücken möchte, das ist der Grund, warum Menschen überhaupt Drogen nehmen, egal was sie nehmen, weil sie letztendlich einen Moment des guten Gefühls haben wollen. Und wir haben heutzutage leider eine Zeit, in der viele Menschen überhaupt keine guten Gefühle mehr erleben oder die Anzahl der guten Gefühle auf ein absolutes Minimum abgesunken ist, was eben ein Erklärungsgrund für die ganzen Probleme ist, die wir auch haben. So, das bedeutet, ich bin großer Freund von sogenannten Emotional Touchpoints, das ist ein Begriff, den ich da irgendwann mal gebaut habe. Also nicht nur der Touchpoints, wo man sagt, ich habe eine Kundenreise, sondern wo sind die entscheidenden emotionalen Touchpoints? Wo wird es für unsere Kunden wirklich wichtig? Und wo haben die auch Emotional Peaks? Weil diese Emotional Peak-Momente, wenn ich da an ihrer Seite bin, dann schaffen wir eine Verbindungsqualität, die tatsächlich auch über das Herz geht, wenn man es mal so sagen möchte, und die dann eben auch diese Verbindungsqualität offeriert, die unter anderem dafür Sorge trägt, dass du eine natürliche Markteintrittsbarriere für Mitbewerber aufbaust, durch die man letztendlich kaum irgendwie durchbrechen kann.
Ja, finde ich noch total schön, das Zusammenspiel oder deine Erweiterung, sag ich sozusagen mit den drei Hs, ne? Ja. Hirn, Herz, Hand, ja. Das Ganze so zusammenzubringen. Bei mir rattert es die ganze Zeit im Kopf. Ich denke an ganz, ganz viele liebe Partner, Partnerinnen, die wir haben, ganz viele Podcast-Fans, die wir haben, die vielleicht jetzt in Branchen unterwegs sind, die vielleicht die Einzigartigkeit von der Wahrnehmung her gar nicht so einfach machen. Ich bringe zum Beispiel mal den Lebensmitteleinzelhandel halt eben rein. Ne? Und oft gibt es dann ja auch die Homepages, die halt eben von den großen Unternehmen vorgesetzt sind. Und so wie du sagst, halt eben auch diese Unumgänglichkeit, Unverzichtbarkeit, diese Einzigartigkeit. Bei uns ist es ja, ich hol's für dich mal hier auf die Bildfläche, ist das bunte Ei, ne? Für angenehm Aufwand, anders als alle anderen. Aus deiner Sichtweise, was können denn die Menschen da machen, um, sag ich mal, positiv auf dieses Relevanzkonto einzuzahlen, tatsächlich einzigartig in den Köpfen abgespeichert zu sein? Da nochmal aus einem oder mit einem anderen Praxisbezug gerne.
Sehr, sehr gerne. Also, und danke, eine schöne Frage, eine schöne Transferfrage. Meine ehrliche und knackige Antwort darauf ist, die meisten, auch im Einzelhandel, haben leider keine Positionierung. Was sie als Positionierung haben, ist, wir haben Regale voller Produkte, das ist ihre Positionierung. Und wir sind vielleicht der größte Supermarkt in der Region. Okay, super. Aber was heißt denn jetzt Positionierung? Die Kurzfassung von Positionierung heißt, ich habe eine klare Position. Und die meisten haben heute keine Position mehr, weil sie mehr damit beschäftigt sind, in permanenten Negativschleifen zu denken oder, oh Gott, was, wenn wir uns so positionieren, wenn wir das sagen, wenn wir jenes tun und dann sind die aber nicht einverstanden, dann kriegen wir da Ärger, dann haben wir da womit einen Shitstorm und so weiter. Wir brauchen einfach mehr Charakter, wir brauchen mehr Haltung, wir brauchen wieder mehr Mut, um zu sagen, so sind wir aufgestellt. So, was bedeutet das jetzt? Ich habe ja auch mal längere Zeit als angestellter Mensch gearbeitet in einem großen Unternehmen, Versandhändler, und ich habe beispielsweise damals gesagt, Leute, wir müssen verstehen, dass, deswegen bin ich großer Fan geworden von diesen kreierten Emotional Touchpoints. Was sind denn die Emotional Touchpoints unserer Kunden? Also beispielsweise, warum konnte damals denn der Versandhändler nicht einfach mal ein Flugzeug chartern und irgendwie 150 verliebte Paare nach Italien fliegen und irgendwie einen schönen Valentinstag mit denen machen zum einigermaßen vernünftigen Preispunkt? Was ich damit sagen möchte, die meisten trauen sich einfach nicht mehr, wirklich mal kreativ zu sein und auch das Potenzial ihrer Mitarbeiter zu nutzen und zu sagen, hey, was fällt uns gemeinschaftlich ein? So, um das jetzt mal wirklich knallhart runterzubrechen. Wir haben hier die ähnliche Situation beim Lebensmitteleinzelhandel. Guck mal, hier laufen zum Beispiel so viele junge Leute rum, die dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Ich raffe es einfach nicht, wieso der lokale Supermarkt nicht auf die Idee kommt, eine Food Challenge Week zu machen und zu sagen, hey, alle jungen Leute unter 30 oder jeder, der sich irgendwie jung fühlt, du bist irgendwie fitnessambitioniert, wir unterstützen dich mit fertig gepackten Einkaufskörben, mit speziellen Rezepten, wir packen Ökotrophologen irgendwie einmal in der Woche hier an Infostand, wir räumen vorne die Bäckerei mal kurz leer, wir machen einmal in der Woche eine Informationsveranstaltung für unsere lokalen Mitbewohner und so weiter. Diese Kreativität, die fehlt mir. Und deswegen sage ich immer, die meisten sind so product-orientated, also dass sie nur denken, okay, das verkaufe ich. Aber es geht mehr darum, eben zu sagen, okay, was habe ich denn davon, wenn ich in den Supermarkt gehe? Und wie können wir dieses Potenzial heben? Und wie können wir dieses kreative, gemeinsame Potenzial heben? Ich bin zum Beispiel in einem super sensationellen Fitnessstudio. Ich liebe das wirklich, ich gehe da super gerne hin. Aber die haben davor eine Fläche, einen Eingangsbereich, die ist hammermäßig groß. Und ich frage mich seit Wochen, warum diese Fläche ums Verrecken nicht genutzt wird. Warum kann man keine irgendwie 3 Monate Body Recomposition Challenge da starten? Warum ist das nicht möglich? Es gibt immer irgendein Argument, aber wenn wir, und das war ja deine Frage, wirklich Relevanz erzeugen wollen, dann müssen wir verstehen, und das schließt den Kreis dahin, wo ich vorhin war, was ist das, was unsere Kunden wirklich wollen? Und nicht nur rational, sondern auch emotional. Weil hier ist der Punkt, der kräftigste Satz oder der machtvollste Satz, den wir überhaupt haben, ist nicht, ich liebe dich, sondern er ist, ich sehe dich. Und die meisten Menschen fühlen sich nicht gesehen. Sie kämpfen ihr gesamtes Leben darum, sind übrigens wirklich so, sie kämpfen ihr gesamtes Leben darum, um einmal das Gefühl zu haben, ich werde wirklich gesehen. Zum Beispiel auch ein Riesen, ich habe früher Paar-Coachings gemacht und so, ein Riesenthema auch in so vielen Beziehungen, zu sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Und wenn jetzt ein Einzelhändler sagen würde, wir ändern mal die Perspektive, den Reis und die Nudeln und was auch immer, das kriegst du auch irgendwo anders. Aber wir stellen die Individualität des jeweiligen Mitarbeiters, unsere eigene Personality in den Mittelpunkt. Und wir verstehen, dass wir selber der entscheidende Differenzierungsfaktor sind, nach dem wir die ganze Zeit suchen. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie können wir das in Verbindung bringen mit dem, was unsere Zielgruppe wirklich möchte. Beispielsweise bei uns hier in Heißenbeck ist eines der größten Seniorenheime auf der anderen Straßenseite. Und wir wissen beispielsweise, dass generationsübergreifende Treffen einen unglaublichen ich sage mal, Heilung darf man nicht sagen, aber einen unglaublichen gesundheitsfördernden Effekt beispielsweise für ältere Menschen haben. Warum kann man in dieser integrierten Bäckerei, die da drin ist, nicht sagen, einmal in der Woche gibt es Geschichten lesen von sozusagen Oma zu Enkel im übertragenen Sinne und Kinder aus dem Kindergarten können kommen und die älteren Herrschaften setzen sich daneben, da machst du 10 Tische, ja, werden ein paar Geschichten, die Presse kommt dazu, es gibt ein bisschen Berichterstattung und fertig. Warum kann das eigentlich alles angeblich nicht sein? Wir wollen Relevanz erzeugen, da müssen wir den Mut haben, auch Positionen zu beziehen. Und dann kann man sich gemeinschaftlich, gerne auch mit mir, zusammensetzen und sagen, okay, und was machen wir jetzt ganz konkret? Aber das ist, glaube ich, die entscheidende Frage und nicht, dass wir uns in irgendwelche super komplexen Lösungen und Theorien und KI und was auch immer flüchten, sondern dass wir zurückkommen zu dem, worum es geht. Zumindest so sehe ich das und das darf ja jeder selber entscheiden. Und das ist, dass Menschen auch in 3000 Jahren immer noch Menschen wollen.
Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft.
Und vieles wird von KI ersetzt und es kann auch ganz viel, aber gerade wenn es darum geht, sich auch klar zu positionieren und selber einzigartig zu werden, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass wir uns mit dieser eigentlich einfachen Frage auseinandersetzen, was sind die emotional Touchpoints, was ist der Charakter, den wir oder ich selber habe und wie kriegen wir das Ganze so verbunden, dass daraus Angebote entstehen, die dann auch wirklich berühren und die unter anderem auch eine komplett andere Positionierung zur Konsequenz haben. Aber dafür brauche ich eben auch den Mut, mich mal ein bisschen anders zu positionieren.
Du machst mich natürlich mit dem Begriff Mut, den du reinbringst, total glücklich, weil wir benutzen den Begriff Mut auch sehr, sehr gerne für Make Unique Things. Das heißt, nicht ganz verrückte, abgedrehte Sachen zu machen oder Dinge zu machen, wie wenn du Höhenangst hast, irgendwo runterzuspringen oder so.
Habe ich gemacht, aber, übrigens.
Ja, Hut ab. Also ich bin mit meinem 3-Meter-Sprung in den kalten Bergsee schon durch. Das reicht an Höhe. Nein, aber trotzdem an der Stelle nochmal diese Ermutigung, ne? Und du hast auch gesagt, halt eben Menschen mit Haltung, ne? Ja. Das hat mich dann jetzt auch nochmal so positiv angefixt, weil das für mich auch immer so ein Herzensthema ist beim Begleiten unserer Partner. Nimm deine Haltung ein. Die meisten haben ja eine, sie sind sich deren nur gar nicht so bewusst, ne? Genau wie du es ansprichst mit dem Thema Charakter, ne? Zu sagen, was ist es denn, was mich tatsächlich ausmacht? Und damit mutig, ich merke, du bist nicht so ganz bei mir, also oder mit mir.
Genau, also das ist ja, also ich glaube, wahrscheinlich meinen wir sogar das Gleiche, aber ich widerspreche in einem Punkt, einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte. Wir wissen es sehr wohl. Wir trauen es uns nur nicht. Und wir nutzen dieses Ich weiß es nicht oftmals als Entschuldigung. Ich würde ja so gerne, aber ich weiß es ja nicht. Doch, du weißt das. Ich wusste mit 11, dass ich auf Männer stehe und nicht auf Frauen so ungefähr. Ja, also, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Aber du erlaubst es dir dann nicht. Oder zum Beispiel, was habe ich mir jahrelang einen Ast abgebrochen, weil ich habe halt eine relativ klare und deutliche Sprache. Woher kommt das? Ich sage immer, das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und ich habe nicht eine Sekunde zu verschenken. Und deswegen habe ich auch keine Lust, 3 Luftballons um irgendwas rumzudrehen, sondern mich auf eine respektvolle, gleichzeitig klare und deutliche Art und Weise mit Menschen zu unterhalten, um coole Erfolgsgeschichten zu schreiben. So. Und das ist doch etwas, was wir wissen. Wir wissen doch, welche Werte wir eigentlich haben. Aber wir geben sie oftmals nicht zu, weil wir dann Sorge haben, oh, dann könnte ich alleine sein, dann finden mich die anderen blöd, dann ist dieses, dann ist jenes und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben auch zum Beispiel Mitarbeiter über Jahre durch schlechte Führung, wir haben unglaublich viel schlechte Führung in deutschen Unternehmen, leider immer noch, auch gelernt, dass sie so, wie sie sind, eigentlich nicht wirklich sein dürfen. Weil dann sind sie zu laut, zu unangenehm, wie auch immer. Wie viele Kunden habe ich, die angefangen haben, bei mir Kunde zu sein, weil sie immer gesagt worden sind, du bist zu, Punkt, 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 was auch immer es war. Und ganz ehrlich, die wissen ihre Haltung. Nur die sind so durchgespült worden, dass sie am Ende des Tages mittlerweile mehr Schiss davor haben und eigentlich dann immer sagen, teilweise wirklich unter Tränen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen ich schon hinter geschlossener Tür, übrigens auch viele Männer, in führenden Positionen hatte, die dann wirklich in meinen Armen lagen, im wahrsten Sinne des Wortes, die einfach sagen, ich kann nicht mehr, aber wie soll ich das auf die Straße bringen? Und deswegen sage ich, mit 60.000 Menschen roundabout gearbeitet und ich habe nicht einen gefunden, nicht eine Person, wo es nicht diesen einen Moment des persönlichen Charmes gab, wo man sagt, ich würde es gerne, aber wenn ich das tue, irgendwie schäme ich mich, wenn ich das jetzt wirklich so zugebe oder wenn ich vielleicht auch mal sage, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben oder wie auch immer. Und so viele Frauen zum Beispiel, auch das ist ein Riesenthema, so viele Kunden reduzieren sich, weil sie sagen, ja, aber wenn ich als Frau jetzt sozusagen so auftrete, wie ich wirklich bin, dann bin ich ja dann entweder die Zicke oder ich bin dann irgendwie dies und dann heißt es ja, mach dich mal nicht so wichtig und so, weil da wird ja anders reagiert als bei Männern. Und dann ist es eben oftmals so dieser Punkt zu sagen, okay, erster Punkt ist, du weißt es in Wirklichkeit. Können wir aufhören, diese Geschichte zu erzählen, dass du es nicht weißt? Ja, okay, so zweitens, was können wir damit jetzt machen? Und wie kriegen wir es jetzt so kommuniziert, dass es in der Wahrnehmung der Interessenten und Kunden auf einmal nicht mehr als Störfaktor gilt, sondern als buntes Ei, lässt grüßen, als ich mache es anders als alle anderen auf eine angenehme Art und Weise und auf einmal wird daraus ein Differenzierungsfaktor. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir uns eigentlich wünschen, nämlich, dass wir auf einmal anders wahrgenommen werden als alle anderen.
Ja, sehr, sehr schön. Also gerade in diesem doppelten Sinne nochmal die Ermutigung zur eigenen Haltung, ja. Zur Essenz, zum Kern zu kommen, sich das einzugestehen, ich weiß das und ich darf das auch kundtun, finde ich nochmal ganz, ganz wertvoll. Ein abschließender letzter Punkt, der mich nochmal bewegt. Du hast tolle Beispiele reingebracht, wie wir uns andersartig positionieren können, wo du sagtest, warum macht das Fitnessstudio das nicht anders, warum macht der Bäcker das halt eben in Kooperation mit dem Altenheim nicht anders oder auch tolle Ideen zum Beispiel für den Handel. Das, was wir in unserem Daily Business immer wieder merken, ist ja, dass uns oft vermeintlich, sage ich jetzt erstmal, diese helfenden Hände fehlen, die Menschen fehlen, die genau solche besonderen, einzigartigen Aktionen durchführen, umsetzen, realisieren. Und da hätte ich gerne einfach nochmal deine Sichtweise drauf, wenn du sagst, ja, viele sind heutzutage vielleicht auch mit Negativgedanken, Negativschleifen, die du auch beschrieben hast und immer dieses Machen, 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 einfach so abarbeiten, vielleicht gar nicht mehr so bei dem Kern unterwegs. Aber was dann tun, wenn es gefühlt so ist oder wenn auch tatsächlich diese helfenden Hände fehlen, die sich charakterstark positionieren können?
Meinst du das jetzt, dass einfach Mitarbeiter in Unternehmen fehlen oder wie meinst du die
Frage? Ja, also tatsächlich, also wir merken ja ganz oft, dann sind die Menschen, die da sind, die packen mit an, die rödeln, die denken mit, die denken vor, aber wuppen ganz viel dieses operative Tagesgeschäft an der Basis. Ja. Und wenn man jetzt sagt, hey, boah, was Ulf und Jennifer da besprechen, super und vielleicht auch manchmal, ich switch noch einmal kurz so in den LEH, viele haben ja früher wirklich ihre Whisky-Tastings gemacht, spezielle Events, ich weiß, wir hatten so tolle Azubi-Aktionen, ne, mit dem lokalen Bauer Äpfel, Quiches gebacken und. Aber da sind ganz viele Sachen, die vielleicht auch mal toll und bunt und einzigartig waren und die auch den Sog ausgemacht haben, warum viele unserer Kunden, Gäste, Fans liebend gern und leidenschaftlich gern zu uns gekommen sind, die sind ein Stück weit verloren gegangen. Und was wir da aus deiner Perspektive tun können?
Also ich sag mal so, wir haben heute ungefähr 30 Minuten Zeit, da werden wir beide natürlich nicht die finale Antwort auf all diese Fragen geben können, weil es eine harmlose Frage erscheint, aber eine super komplexe Frage ist. Denn, und das ist eben der Punkt, weswegen meine Arbeit manchmal ein bisschen schwierig ist. Ich verstehe es wirklich und ich kann jeden Einzelnen fühlen, dass so eine unglaubliche Magie da drin liegt, wenn man sagt, hier sind die drei Tipps wie du, was auch immer dann kommt. Aber das ist halt nicht das echte Leben. Sondern das echte Leben ist, und das weiß ich als Unternehmer sehr genau, ich habe auch zwei Companies, oder ich habe gestern mit einem Kunden telefoniert oder fast Kunden, der jetzt doch kein Kunde wird, weil er ist aus dem Urlaub wiedergekommen, der eine Geschäftsführer hat sich direkt im Burnout verabschiedet, drei Mitarbeiter sind ausgefallen, die sind insgesamt ein Team von 6 Leuten, parallel ist die Software zusammengebrochen, da gab es einen riesen Bug und sie haben noch irgendwie 15 Kunden, die in den nächsten 4 Wochen umgestellt werden müssen und jetzt muss er antreten und sagen so. Das heißt, ich verstehe es so gut, ich habe da keine finale Sofortantwort drauf. Das ist die ehrliche Antwort. Sondern ich glaube, dass wir uns der Komplexität, auch wenn das Wort komplex im Management ja immer gehasst wird, berechtigterweise, weil das ja nur heißt, ist ein anderes, man sagt immer, es ist eher für diejenigen, die zu blöd werden, es auf einzelne Prinzipien runterzubrechen. Aber manche Sachen im Leben sind einfach komplex. Und wenn ich alle Projekte, die ich jetzt gemacht habe, und das waren ja ein paar hundert, wenn ich die zusammendampfe, dann kann ich sagen, dass Wachstum, worum es am Ende des Tages geht, ist immer ein Zusammenspiel aus 4 Faktoren, die in einer ungefähr ausgewogenen Harmonie sein müssen. Das ist zum einen die Persönlichkeit, zum anderen der operative Sales, zum dritten die internen Prozesse und Schnittstellen und das vierte ist die gesamte Wachstumsstrategie. So. Und je nachdem, wo es jetzt hakt, muss ich halt gucken, wie ich mit dieser Situation umgehe. So, um das jetzt pragmatisch zu machen. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem Unternehmer telefoniert, genau dieselbe Situation. Der ist hochspezialisiert und der hat dann gesagt, aber wo kriege ich die Leute her? Und die Leute, die ich brauche, die kann ich überhaupt nicht bezahlen. Also hat er, sehr, sehr geil, vor 3 Jahren eine so starke identitätsstiftende Idee aufgebaut, dass die letzten 3 Jahre 45 seiner Kunden ehrenamtlich an der Entwicklung seines Unternehmens mitgearbeitet haben und diese Idee mitgeteilt haben. Das ist das aktuellste Beispiel, was ich geben kann. Ich habe eine Kollegin, die im Bereich Beziehungscoaching unterwegs ist, die also für akademische Frauen, denen dabei hilft, sozusagen in der Männerwelt klarzukommen, die ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber Das ist nochmal ein sehr wüstes Thema, weil viele Männer einfach überhaupt heutzutage gar nicht mehr wissen, was es ist, ein Mann zu sein. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat eine große Mission dahinter. Und ich glaube, sie hatte nach 6 Monaten, hatte sie, glaube ich, 12 ehrenamtliche, voll akademische Frauen, also Tierärztinnen, Professoren und so weiter, die wirklich voll im Job stehen mit allem drum und dran, die einen Teil ihrer Zeit zur Verfügung gestellt haben, um diese Idee mit nach vorne zu pushen. Und was ich damit sagen möchte, wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, jetzt hier zu sagen, okay, such dir immer nur ehrenamtliche Leute oder so. Ich glaube, Problem ist komplexer. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel am Ende des Tages aus guter Personalsuche, aus regelmäßigem Recruitment. Aber wenn wir dort auch den Mut haben, intelligent zu denken und kollektiv, also Kollektivintelligenz zu nutzen, dann finden wir vielleicht Wege, um dieses Problem sehr viel schneller sozusagen durchzubekommen. Also beispielsweise, kommen wir nochmal auf den LEH zurück, wir haben das zum Beispiel, das ist jetzt nicht LEH gewesen, das ist jetzt in dem Fall eine medizinische Einrichtung gewesen, wo wir einfach den Auszubildenden und den jungen Mitarbeitern Kameras in die Hände gegeben haben und gesagt haben, wisst ihr was, wir vertrauen euch einfach. Filmt die gesamte Bude, stellt die so dar, wie ihr Bock habt. Wir brauchen einfach ein paar neue Mitarbeiter. Und da sind tolle Instagram-Videos und was auch immer rausgekommen. Ja, das ist nicht die klassische Kontrolle. Aber es ist etwas, was einfach super real und super authentisch ist. Und wir haben uns teilweise beömmelt, was da passiert ist. Und die Bewerbungszahlen sind in die Decke geschossen. Und so viel Geld, wie du ansonsten für irgendwelche Portale oder Headhunter hättest ausgegeben, so viel Geld konnte das Azubi-Projekt gar nicht kosten. So, also das heißt auch hier, ja, es ist wahr, es gibt nicht diese einfache Lösung. Es tut mir schrecklich leid, aber so ist es. Es gibt nicht den einen Punkt, die drei Heiligen und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir das, was ich versucht habe darzustellen, eben auch generell darauf übertragen, dann mag es sein, dass es nicht sofort funktioniert. Aber es ist ein Weg, der funktioniert. Und das kann ich sagen, nachdem ich nun wirklich sehr, sehr viele Unternehmen nach den immer gleichen Prinzipien betreut und begleitet habe. Und deswegen sage ich oftmals, die operative Schwierigkeit, auch als Geschäftsführer, der ich ja selber bin, ist, dass du diese Zeitspanne überbrücken musst, zwischen die neue Maßnahme greift und ich laufe davor cashflow-mäßig nicht leer. Das ist der entscheidende Spagat und den müssen wir auf der geschäftsführenden Ebene drehen. Aber das andere, was du gesagt hast, um die helfenden Hände zu bekommen, auch dort den Mut zu haben, sich klar zu positionieren, sich eckiger zu positionieren und so weiter. Vielleicht ein letztes Beispiel hier aus dem Dorf, wo ich wohne. Ja, zum Beispiel der lokale Elektriker oder einer der lokalen Elektriker hat die 4-Tage-Woche eingeführt. Ja. Also auch darüber mal nachzudenken, wie geht das und wie kann ich das damit Notfallschichten machen und dann wurden die LKWs sozusagen beschrieben und wie auch immer und so und darüber einfach mal nachzudenken wieder, was sind die emotional Touchpoints meiner Zielgruppe, also auch der Leute, die ich anziehen möchte als Mitarbeiter und was ist unser Charakter und wie wird das zum Beispiel zusammengeschoben und dann hast du eben eine gute Chance, auch neue Mitarbeiter beispielsweise zu gewinnen, auch wenn es vielleicht dann mal 3, 4, 5 Wochen oder eben auch mal 3 Monate in der heutigen Zeit dauern kann. Und übrigens, letzter Tipp, bitte keine Kompromisse bei der Personalauswahl. Ich besetze hier selber ja Stellen. Wir haben für die letzte Sales-Position 9 Monate gesucht und ich glaube über 100 Bewerbungen gefiltert, um dann am Ende zu der Person zu kommen, die auch wirklich zu uns passt. Also auch wenn es schwierig ist, idealerweise keine Kompromisse bei der Auswahl.
Ja, also da sprichst du mir zu 100% aus dem Herzen. Auch diese Empfehlung sprechen wir immer aus, egal wie groß der Schmerz ist, da keine Kompromisse zu machen. Ja. Aber ich denke, das ist ja generell deine Botschaft, an vielen Stellen keine Kompromisse zu machen. Ne? Wirklich halt eben klar zu sein, mit Haltung und Charakter dran zu gehen und das auf alle Unternehmensbereiche dann auszurollen. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass du vorhin gesagt hast, es gibt nicht die Lösung oder nicht die 3 Punkte. Auch das ist ja einfach, wie du sagtest, von deiner Seite aus sehr, sehr ehrlich. Und da bin ich einfach so froh und dankbar drum, weil alle lechzen ja immer danach und sagen, mach die 3 Punkte, die 5 Punkte, die 8 Punkte und dann ist alles tutti. So einfach ist es eben nicht, wie du es beschreibst mit der Komplexität des Lebens. Dennoch finde ich es sehr ermutigend, nochmal wirklich über diesen eigenen Rand hinauszuschauen, andere Möglichkeiten einfach reinzuholen. Und selbst wenn du sagst, natürlich ist nicht überall Ehrenamt die Lösung, aber dennoch sage ich, es gibt so viele tolle Menschen, die darauf Lust haben, eine andere Form von Verantwortung zu übernehmen, als die sie damals hatten. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 2 Jungs, die ohne Großeltern lokal hier vor Ort aufwerden, wobei sie 4 ganz tolle Großeltern haben. Mhm. Aber wo ich sage, wie wertvoll ist es, wenn du da die Geschichten erzählenden älteren Damen hast, halt irgendwie, ne? Die Herren, die vielleicht lange im Job nicht mehr aktiv sind, aber dennoch halt eben den Sport nach vorne pushen und bringen oder anders halt eben teilhaben lassen. Also von daher wertvolle Impulse. Und ich könnte jetzt ewig lang noch mit dir weiterschnacken.
Ich hätte auch noch viele Beispiele. So. Das ist immer super. So das Thema, ne?
Ja, genau. Wo wir gesagt haben, wir beide Fokus und begrenzen auf eine halbe Stunde. Aber dann kriege ich hinter die rote Fahne von Tim. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank für deine ganz, ganz vielen wertvollen Impulse, für den erfrischenden Austausch. Mir hat es riesig Freude bereitet. Lieben, lieben Dank an dich. Wir packen alle Infos in die Shownotes mit rein, die Kontakte zu dir. Und dann wünsche ich dir eine richtig, richtig gute, relevante Zeit. Und von Herzen danke.
Dankeschön. Dir natürlich auch und weiterhin viel mit dem Podcast. Viel Erfolg auch mit dem Podcast.
Dank dir.
Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de.